Also heute ist es eine ganz besondere Sache, was der Herr mir gegeben hat. Und man könnte den Überschrift über diesen Botschaft, warum nicht vom Baum essen, machen. So eine schöne Überschrift, ein Banner über die, warum nicht vom Baum essen. Und mir ist aufgefallen heute Morgen, und ich habe wirklich gebetet, ich wollte das nicht predigen. Ich wollte es nicht. Ich wollte was anderes predigen. Ich wusste nicht ganz genau was, aber ich war mir sicher, Gott hatte irgendwas anderes. Das musste es nicht sein heute. Aber der hat mir irgendetwas offenbart. Warum nicht vom Baum essen? Wisst ihr, was damit gemeint ist? Lass uns mal 1. Mose aufschlagen miteinander. 1. Mose 1 und ich lese 26 bis 31. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, siehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Also Gott hat am Anfang Mann und Frau gemacht und hat sie die Herrschaft über die Erde gegeben. Ich denke, das wissen wir alle. Ne? Männer und Frauen haben Herrschaft über die ganze Erde bekommen. Nicht nur die Männer, nicht nur die Frauen. Es war nicht aufgeteilt, dass die Männer nur die Löwen über die Löwen und Großtiere herrschen und die Frauen über die Kleintiere und Würmer und so. Hat er nicht gemacht. Er hat es wirklich gerecht gemacht und hat gesagt, als Mann und Frau mein Ebenbild, nur dargestellt Mann und Frau zusammen. Amen. Und ihr habt die Herrschaft. Preis dem Herrn. Und dann ging es weiter. Es gab nur eine Bedingung. Es gab nur eine Sache, was nicht erlaubt war. Eine Sache. Und das finden wir in 1. Mose 2, die Verse 15 und 16. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Das war ziemlich hart. Eine Sache hat Gott getan. Er hat gesehen, alles, was er gemacht hat, das war absolut gut. Absolut gut. Wunderbar und herrlich. Und nun setzt er den Menschen mitten in seinem Garten und sagt, alles, du sollst über alles regieren, aber von diesem Baum darfst du nicht essen. Sollst du nicht essen. Wenn du davon isst, dann wirst du den Tod sterben. Nun, wir wissen in 2. Mose, das ist die Geschichte, wie Gott den Mensch gemacht hat. Der hat Adam gemacht. Adam hat die ganze Tiere den Namen gegeben. Und man könnte meinen, naja, wir wissen, Eva, die hat zuerst von dem Ding gegessen. Und man könnte sagen, naja, das war noch vor Gott die Eva geschaffen hatte. Das kommt jetzt unmittelbar danach. Und man könnte meinen, naja, sie hat es nicht gewusst. Wie hätte sie es dann wissen sollen, dass sie nicht davon essen sollte? Aber nur, dass wir das klar sehen, das ist jetzt nur als Information, dass wir die gesetzlichen Rahmen jetzt verstehen von dem ganzen Geschehen. In 1. Mose 3, ab Vers 1, lesen wir Folgendes. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Vielleicht sage ich noch zuvor, dass als Gott die Eva gemacht hatte und dem Adam gebracht hatte, war er total begeistert. Also er hat Adam und Eva gesehen und er hat gesagt, es ist gut. Der hat nicht gesagt, ups, jetzt habe ich aber Fehler gemacht. sondern er hat es gesehen und es war gut, es hat gepasst, es war perfekt, es war alles bestens sein Ebenbild jetzt in diesen Menschen gegeben. Okay? So, nun zurück 1. Mose 3. Die Schlange sprach zu dem Weibe: Ja, solltet Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? War ja das Erste, was Gott gesagt hat. Ihr sollt alle Pflanzen haben zu euch zur Speise. Und dann hat er sie mit dieser Halbwahrheit konfrontiert. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Also Eva hat gewusst, okay? Adam hat gewusst, Eva hat gewusst. Aber warum nicht, Gott, warum nicht von dem Baum essen? Als ich drüber nachgedacht und drüber gebetet habe heute Morgen, da kam plötzlich eine Offenbarung. Da habe ich plötzlich gesehen, dieses Bild, die er uns gegeben hatte, ist eine kosmische Offenbarung der Unterordnung innerhalb der Gottheit. Es ist eine kosmische Gleichnis, a cosmic parable, würde ich sagen auf Englisch. Es ist eine kosmische Gleichnis, der durch die ganze Bibel durchgeht. Eine Offenbarung von den ultimative Kraft der Unterordnung, wie wir es im göttlichen Dreieinigkeit sehen. Wenn es keine Möglichkeit gibt, Nein zu sagen, dann hat deine Ja keine Kraft. Amen. Wenn es keine Möglichkeit gäbe, zu sündigen, dann hätte die Gnade keine Kraft. Und so ist es hier. Wenn die Möglichkeit nicht bestünde, dass wir rebellieren, dann hätte die Unterordnung keine Kraft. Gott ist das Absolute in der Dreieinigkeit, in seine Unterordnung unter sich selber. Der Sohn gibt dem Vater alle Ehre. Dem Vater gibt den Sohn alle seine Herrlichkeit. Der Heilige Geist nimmt von dem Seinen, von dem, was Jesus ist, und gibt es uns. Er verherrlicht immer den Herrn Jesus Christus. Und Jesus sagt: Ich tue nichts von mir aus, sondern ich tue das, was ich sehe, mein Vater tut. Die Welt muss wissen, sagt er in Johannes 16, 17, sagte: Die Welt muss wissen, dass ich nur das tue, was mein Vater mir zum Tun gegeben hat, dass ich nur die Wille meines Vaters tue. Eine absolut perfekte Unterordnung, die aus lauter Liebe kommt, die aus lauter Wohlwollen kommt, nicht aus Zwang. Wir lesen es immer wieder in der Schrift, wie Gott möchte, dass wir freiwillig zu ihm kommen, dass wir ihm freiwillig dienen, dass wir uns freiwillig seinen Rahmen unterordnen, dass wir freiwillig innerhalb dessen bewegen, was er uns definiert hat, zu unserem Wohl, zu unserem Segen. Er hat nie im Sinne gehabt, uns eine Falle zu stellen, auf das wir eintappen, obwohl er gewusst hatte, wir werden es nicht irgendwie überwinden. Er hat ja gewusst, wir werden fallen. Er weiß es heute noch. Er sagt sogar in seinem Wort: Wer sagt, er sündige nicht, der ist ein Lügner. Also wir sündigen alle. Aber was sucht er? Was will er? Warum hat er das so geheimnisvoll gemacht? Was will er uns jetzt sagen dadurch, durch das Ganze? Wir wissen, dass das, was der Feind als Böses meint, kann Gott zum Guten drehen. Amen. Dass alles zum Besten dient, denen, die ihm glauben. Also wir haben einen Gott, der wirklich daraus aus ist, dass wir überwinden, dass wir es schaffen, dass wir es lernen, dass wir es sehen, dass wir es kapieren. Die Geheimnis der Unterordnung ist auch der Geheimnis der Autorität, der Geheimnis der Kraft und der Macht des Herrn. Es ist ganz klar, der Mensch hat seine Autorität verloren. Die Bibel sagt uns, du wirst Sklave dessen, den du gehorchst. Und die haben Satan gehorcht. Die haben die Frucht gegessen, die waren ungehorsam, die sind außerhalb dieser Unterordnung unter Gott ausgetreten, sind ihren eigenen Weg gegangen und ab dem Augenblick fing der Tod an, seine Wirkung zu wirken. Und wir sind immer noch mittendrin. Du merkst, wie moralisch in jeder Hinsicht der Mensch einfach runterwärts geht. Die ganze Erde geht runterwärts, immer mehr Vulkan, Erdbeben sowieso. Irgendwann mal wird das Ganze kaputt gehen. Das wissen wir auch aus der Schrift. Also wir sind nicht in einem evolutionären Prozess, wo alles besser wird, sondern eine Devolution oder Prozess, wo alles runterwärts geht. Aber es gibt eine wunderschöne gute Nachricht. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn wir Jesus aufnehmen als unser Herr und Heiland, werden wir was Neues. Wir werden wiedergeboren. Wir werden ewige Kreaturen, nicht mehr an diese Welt gebunden, nicht mehr an diese Zeitalter gebunden, aber mit der Hoffnung, dass wir in Ewigkeit mit ihm sein werden, dass wir in Ewigkeit mit ihm regieren. Und wir haben noch lauter Versprechungen, dass wir auch hier auf Erden mit ihm regieren. Und zu der Zeitpunkt haben wir diese Autoritätspotenzial, lass mich das so sagen, wieder gewonnen. Wir sind wieder in seinen Segen gekommen, wo es heißt, sind wir in Christus, dann sind wir mit allen Segen im geistlichen Bereich gesegnet. Wir sitzen mit ihm im himmlischen Bereich zu Rechten des Vaters und wir regieren mit ihm jetzt schon. Obwohl das vielleicht nicht Tag für Tag einen Ausdruck findet, das ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Unser ganzes Leben verbringen wir, um mehr und mehr von ihm zu lernen. Unser Leben geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit mit so kleinen Dingen dazwischen. Ne? Also wenn es nur immer so gehen würde, dann Halleluja, was für ein herrliches Leben. Aber wir wissen, wir erarbeiten unsere Errettung mit Furcht und Zittern. Wir sind mit ihm in den himmlischen Bereich, das ist eine ewige, unveränderliche Tatsache, aber wir erarbeiten unsere Erlösung mit Furcht und Zittern. Das heißt, auf diesen Ebene, auf dieser Zeitebene, laufen wir es einfach durch. Wir gehen Tag für Tag durch diesen Heiligungsprozess, wo Gott uns Lektionen lernt, wo wir alles lernen, wo er an unserem Charakter arbeitet. Amen. Das ist ganz, ganz einfach, ganz klar, ganz einfach. So ist das Leben. Und jeder, der meint, dass wenn er wieder geboren wird, dass alle seine Probleme gelöst sind, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen von dem Tag an, der hat es noch nicht kapiert, aber der wird bald kapieren. Amen? So ist es. Autorität wiedergewonnen. Das Potenzial der Autoritätsausübung haben wir wieder gewonnen. Aber die Prinzipien Gottes ändern sich nicht. Die Geheimnisse, die wir in die Dreieinigkeit sehen, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir müssen das verstehen, um wirklich Autorität ausüben zu können. Lass uns mal Matthäus aufschlagen. Matthäus 8, bitte. Und ich lese die Verse 8 bis 10. Aber ich denke, wir lesen ab Vers 5. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm und der bat ihm und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mann der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu dem einen sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Dieser Hauptmann war ein Mann unter Autorität und er erkannte dieses Geheimnis. Und ich sage es jetzt, ich wiederhole das hoffentlich 100 Mal, bis ich fertig bin, aber der Schlüssel hier ist, bist du unter Autorität, kannst du Autorität ausüben. Bist du unter Autorität, so kannst du Autorität ausüben. In sich selber hätte diese Person, dieser Hauptmann, keine Autorität. Der könnte in einer Menschenmasse sein und er könnte sagen, und jetzt dreht euch alle um. Und kein Mensch hätte auf ihn gehört. Kein Mensch. Aber als Oberbefehlshaber seiner Armee, mitten unter seinen Soldaten, konnte er das Gleiche tun und jeder wird, yes, sir, und sich umdrehen. Seine Autorität war total hundertprozentig davon abhängig, dass er selber unter Autorität war. Es war dann nicht mehr nur sein Wort, sondern es war das Wort seinen Oberhaupt. Es war das Wort seiner Regierung. Es war das Wort seines Landes. Wenn er sagte, Soldat, geh und tu das, dann war das eine Autorität, die ausgeübt wurde unter gerechter Autoritätsstruktur. Und nur so hat es Macht. Autorität hat dann Macht, wenn es unter andere Autorität gestellt wird. Die Dreieinigkeit Gottes hat Macht in seiner Unterordnung, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ihr wisst, wir haben das in zwei verschiedenen Arten und Weisen mal gezeigt. Vater, Sohn, Heiliger Geist oder Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir haben das Gleiche getan für Mann und Frau unter dem Herrn Christus. Jesus, Mann und Frau. Oder Jesus, Mann und Frau. Diese Unterordnung als freiwilliges Unterordnung ist ein Geheimnis der Macht und der Autorität Gottes in unserem Leben. Gott hat seine Schöpfung so gemacht, auf dass diese Autorität und diese Macht fließen kann. Als er es am Anfang geschaffen hat, war das so gedacht, dass Adam und Eva mit einem Wort Autorität und Macht ausüben sollten auf dieser Erde. Dass die Tiere ihnen gehorsam sein sollten. Dass die Erde ihnen untergetan sein sollte. Und die haben diese Macht gehabt. Bis der Sündenfall. Es war ein Fluss der Ordnung, der Unterordnung und die Kraft gewesen. Und das ist das, wo Gott uns jetzt wieder bringen möchte. Das ist die Möglichkeit, die wir haben. Es gibt keine biblische Rechtfertigung, dass Autorität ausgeübt wird, von jemandem, der nicht unter Autorität ist. Überhaupt keine. Lass uns Epheser aufschlagen, bitte. Lass uns es mal praktisch machen. Epheser 5, die Verse, und ich lese ab 21. Ich denke, wir lesen mehr. Wir gehen von Vers 15. So seid nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wort, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihren Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in den Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Soweit. Ich denke, da ist diese Ordnung Gottes klar. Und wir in unserem Gehirn, wir halten an der Stelle, wo es heißt, Frauen, ordnet euch eure Männer unter. Die Männer freuen sich und die Frauen ärgern sich. Aber das bedeutet, wir haben nicht verstanden, was hier beschrieben wird. Denn es heißt, Männer, liebt eure Frauen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, und es verbringt viel mehr Zeit mit dieser Frage, als es mit die einfache Frau, ordne dich deinen Mann unter. Die, wenn du es so siehst, Jesus, Mann und Frau, dann bekommst du einen ganz, ganz anderen Bild. Es ist nicht, dass die Frau erst von Gott hört durch den Mann. Jeder Christ ist unmittelbar mit Jesus Christus vereint. Absolut. Es hat nichts damit zu tun, dass man mehr distanziert ist von dem Herrn. Wer ist mehr von dem Vater im Himmel distanziert? Jesus oder dem Heiligen Geist? Wer ist für Jesus? Wer ist für den Heiligen Geist? Es gibt eine absolute Einheit. Eine unmittelbare Einheit. Eine Einheit, die wir gar nicht verstehen können. Eine Einheit, die Jesus beschreibt in Johannes 17, wo er sagt, Vater, ich in dir, du und mir und wir in ihnen. Es ist eine Einheit, der tiefer geht, als wir kapieren können. Wir können es erfassen, hier im Herzen und im Geist, aber wir können es nicht logisch verstehen. Wir können es nicht intellektuell irgendwie auseinandersetzen, auseinandernehmen und erfassen. Aber es ist eine Tatsache, eine ewige, unveränderliche Tatsache. Wenn das so ist, dann ist die Unterordnung, mit der er uns herausfordert, eine Unterordnung, der es ihm erlaubt, seine Macht durch uns in die Welt hineinzubringen. seine Autorität durch uns auszuüben hier in dieser Welt. Das ist sein Zweck und das ist sein Ziel. Was will er wiederherstellen? Er will das wiederherstellen, was er am Anfang gemacht hatte. Er will das wiederherstellen, diese innige Gemeinschaft mit ihm, diese ganz einfach, ganz natürliche Herrschen über diese Welt. Wenn Jesus sagt in Johannes 12, 14, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue, und größere Werke werdet ihr tun, denn ich gehe zum Vater. Das war kein Spiel, das war nicht gelogen, das war nicht weit hergeholt, das war ein natürliches Auswirken, eine richtige Unterordnung. Denn sind wir unter Autorität, üben wir Autorität aus. So einfach ist es. Dass es keine Diktatur schafft von einem Geschlecht über den anderen Geschlecht, dass es keine Diktatur schafft innerhalb einer Familie, nichts dergleichen. Meine Frage ist, kommen wir überhaupt über unseren Vorurteil drüber weg? Denn es sitzt so tief, dass wir meinen, wenn wir uns unterordnen, dann werden wir nur die Fußmatte von dem anderen. Kommen wir überhaupt drüber weg? Das, denke ich, ist eine der Hauptherausforderungen. Weil der Mann muss sich unterordnen, genauso wie die Frau. Der Mann muss sich dem Herrn so unterordnen, dass er von sich nichts mehr besitzt. Kannst du dir das vorstellen? Der Mann muss sich so weit hingeben, dass er sich für seine Frau hingibt. Dass er sich so weit unterordnet und sagt, Herr, was du willst, wie du willst, wann du willst. Ich und meinem Haus, wir werden dir dienen, Herr. Und ich liebe diese Frau wie mich selbst und ich sorge mich um sie und meine Familie und so weiter und so fort. Es ist nicht eine einseitige Geschichte. Es ist nie eine einseitige Geschichte gewesen. Es ist immer eine ewige Geschichte gewesen, wo Gott wollte, dass wir wieder so weit kommen, dass wir seine Autorität ausüben auf ganz natürliche Weise. Dass wir ganz natürlich, übernatürlich wandeln. Das ist die Geheimnis des Ganzen. Es ist nicht nur eine Struktur, wo wir sagen müssen, okay, naja, okay, ich gebe mich dem hin, muss ich eh, habe keine Wahl, stell mich den, okay. Nein, es ist nicht so eine Sache. Es ist das größte Abenteuer des Lebens. Und ich fordere dich heraus. Versuch es doch mal. Nimm doch dieses schlechte Fall-Szenario. Wenn es absolut am schlimmsten geht, wenn ich mich da unterordne, dann werde ich wirklich als Fußmatte benutzt. Dann ist meine ganze Stolz, meine ganze Würde weg. Dann bin ich wirklich nur noch ein Wurm. Nimm dir doch diesen schlimmsten Fall. Und dann sage, Herr, um deinetwillen tue ich es. Und lass dich doch überraschen. Was passiert mit denen, der sich unter Gottes Hand demütigt? Was passiert mit dem? Ich weiß, ihr wisst die Antwort. Was passiert mit dem, der sich demütigt unter Gottes mächtiger Hand? Gott wird ihm zur rechten Zeit erheben. Wer wird ihm erheben? Gott wird ihm erheben. Wenn Gott ihm erhebt, was kann der Mensch tun dagegen? Wartest du, bis einen Menschen dich erhebt? Dann kannst du lange warten. Aber willst du, dass Gott dich erhebt? Dann geh doch seinen Weg und stell dich einfach dem, was er sagt. Oh, Halleluja. Das geht so gegen unseren menschlichen Verstand, so gegen dem, was wir eigentlich wollen. Jeder will, dass er endlich mal das Sagen hat. Das will jeder. Ich will endlich mal das Sagen haben. Ich würde lieber an dem Tag vor Jesus stehen können und hören, dass er sagt, gut getan, du treuer Knecht. Diese Zeit, die wir hier verbringen, ist so ein Hauch in Bezug auf die Ewigkeit oder im Vergleich zur Ewigkeit. Es ist so ein Hauch, dass es gar nicht wert ist, dass wir so um solche Dinge kämpfen während unserer kurzen Aufenthalt. Viel besser ist, wir kriegen heute nicht unbedingt unseren Weg, aber wir machen es auf seinen Weg. Denn das bringt ewige Früchte. Dass es diese Freiwillige geben, dass es, siehst du, alles ist ein Gleichnis, alles ist eine Parabel. Und das, ob das ein Opfer ist, ob das die Parabeln, die er uns gegeben hat, die Gleichnisse in seinem Wort, die ganze Bibel ist ein Gleichnis. Und er offenbart uns mehr und mehr von seinem kosmischen Plan, das Gesamtplan. Und dies, wo er uns hinbringen möchte, ist in diesem perfekten Einheit, wo seine Autorität einfach fließt. Und diese perfekte Einheit kommt mit einem freiwilligen Geben sich selbst. Halleluja. Wenn er das so weit runtergeschraubt hatte, wo er sagte, gib nur dein Geld freiwillig, tu mindestens das, und dann lasse ich alle Gnade fließen. Wenn das so ist, wie viel mehr, wenn wir sagen, Herr, nicht nur mein Geldbeutel gehört dir, sondern wirklich mein Leben. Eine tiefe Geheimnis. Es ist nicht einfach, dieses Wort zu hören. Aber Jesus ist ja als Beispiel vorangegangen. Lass uns mal ein paar Verse in Johannes aufschlagen. Johannes Kapitel 5 und Vers 19. Da sprach Jesus, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Jesus in der Schrift ist offenbart als der, der diese ganze Universum geschaffen hat. Er ist der, der dabei gewesen war, der die ganze Schöpfung gemacht hatte. Und er sagt, aus mir selber tue ich nichts. Wow. Schöpfer aller Himmel. Aus mir selbst tue ich nichts, nur das, was ich sehe, mein Vater tut. Und ich tue das dann auf gleiche Weise als er. Das ist also ich kann sehen, wie du es getan hast, aber ich mache das auch, aber ich tue es meinen Weg. Also geh mir jetzt aus dem Weg, ich bin dran, ich tue es, wie ich es will. Okay, ich gehe in die gleiche Richtung wie du, aber auf meine Art. Jesus sagte, ich tue nicht nur das, was ich sehe, mein Vater tut, sondern ich tue es genauso, wie er es tut. Unterordnung. Unterordnung. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Unterordnung. In Johannes 14, 28, das sagt Jesus, ihr habt gehört, dass ich auch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Unterordnung. So ein wunderschönes Beispiel der Unterordnung. In 14, 3, 31 sagt er noch einmal, Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Unterordnung ist, es war seine größte Freude. Die Welt soll erkennen, dass ich meinen Vater liebe. Und deswegen, das ist, was Gott sucht, aus lauter Liebe, dass wir ihm dienen. Nicht aus Zwang. Das Geben, das ist so ein gutes Beispiel. Ich komme immer wieder drauf zurück. So ein kostbares Beispiel. Wenn wir diese paar Verse verstehen werden, dann wird es unser Leben verändern. Und wir werden in eine ganz andere Dimension hineinkommen. Des Dienstes und der Freude und die Fülle des Herrn. Ich meine, vielleicht reicht es, wenn er sagt, alle Gnade, alle Zeit, volle Genüge, mehr als du brauchst. Vielleicht reicht es uns dann irgendwann mal. Aber dafür sagt er, erkenne doch meine Struktur für dein Leben. Komme in diese Struktur hinein. Bring dich dort hinein an deine Stelle, wo es sich gehört. Und dann ist alles offen für dich. Es ist einfach. Es ist unkompliziert. Entschuldigung, ich muss mich immer wieder korrigieren. Es ist nicht einfach, es ist unkompliziert. Halleluja. Auch der Heilige Geist ist unter Autorität. In Johannes 16, 12 bis 15, da lesen wir, alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird von den meinen, und das er ist der Heilige Geist, er wird von den meinen nehmen und euch verkündigen. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Er macht auch nichts Neues von sich aus, sondern er nimmt von dem, was Jesus ist, und gibt es uns. Er ist der Geist der Wahrheit, der offenbart uns die Worte Jesu. Jesus sagte, ich habe viel mehr, die ich zu euch reden möchte, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Aber wenn er, der Heilige Geist, kommt, dann wird er euch alles in Erinnerung bringen, was ich euch gesagt habe, und er wird euch auch Zukünftiges offenbaren. Er wird euch mehr geben als nur das, was ihr von mir gehört habt. Er wird von den himmlischen Schätzen nehmen und es euch kundtun. Halleluja. Alles auf Gottes Wort basiert. Natürlich, er macht keine komischen Dinge. Er gibt dir keine so rosenen Sonnenbrillen und sagt, jetzt kannst du alles sehen. Sowas macht er nicht. Er nimmt das, was Jesus seins ist, und gibt es uns weiter. Praktische Lernen der Wahrheit des Wortes, so wie wir es ertragen können. Er gibt es uns in dem Maß, wie wir es ertragen können. Er gibt es uns zu der Zeit, wo wir es ertragen können. Was, deiner Meinung nach, würde es uns helfen, mehr von ihm zu ertragen? Ich behaupte, dass eine freiwillige Ordnung in seinen Strukturen hinein ein sehr wesentlicher Faktor ist. Und wenn das so ist, dann können wir empfangen. Und dann gibt er es uns. Er sagte, der Seemann gibt er Samen. Ein Seemann ist einer, der aktiv sät, also das ist ein Durchfluss. Und wenn wir durchfließen mit Gottes Kraft und die Werke Jesu tun, dann gibt er uns mehr und mehr und mehr und mehr. Er ist nicht kleinlich und er hat nicht nur eine bestimmte Menge. Er hat eine endlose Menge an Gnade, an Fürsorge, an alles, was wir brauchen. Und das gibt uns gern. In Jakobus, schlagen wir Jakobus 4 auf, bitte. Jakobus 4, 7 bis 10. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint, eure Lachen wiederkehre sich im Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhören. Das Erste, seid nun Gott untertan. Durch diesen Untertansein widersteht dem Teufel. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Das ist die Widerstand, dass wir uns Gott nähern, dass wir zu ihm kommen. Er kommt zu uns und es fängt aber alles an mit dieser Erkenntnis, wer er ist. Er ist der Chef, er ist der Boss und wir ordnen uns ihm unter. Ihm unterordnen ist der Schlüssel dazu, unsere Autorität auszuüben. Unser Widerstand dem Teufel hat seine Kraft darin, dass wir uns Gott unterordnen. Sonst ist keine Autorität und ist keine Kraft. Und wenn du merkst, es gibt keine Kraft, dann kannst du sofort dort suchen, Herr, wo bin ich dich nicht untergeordnet? Und wenn du ehrlich bist an der Stelle, dann gibt er dir auch eine ehrliche Antwort und dann geht es weiter. Es ist so eine ernste Sache, dass es beschrieben ist mit dieses Klagen und Weinen, mit diesem Reinigungsprozess, dass wir jammern und klagen sollen wegen unserer eigenen Sünde, dass wir das bereuen sollen, dass wir es erkennen sollen. Wenn wir erkennen würden, wie sehr wir gegen Gott rebellieren, dann wird es uns zerbrechen. Dann müssen wir in Tränen ausbrechen und sagen, oh Gott, was habe ich denn getan? Wenn wir wissen, wie sehr wir ihn betrügen und betrüben oder sein Herz betrübt ist, durch die Arten und Weisen, wie wir rebellieren und wie wir unseren eigenen Wege gehen und so, dann erleben wir auch so eine Zeit der Buße. Und das ist keine destruktive Sache. Das ist eine sehr konstruktive, eine reinigende Prozess. Eine Sache, wo die Wankelmütigen nicht mehr wankelmütig sind, sondern einen Stand finden. Es ist eine Anerkennung der Wahrheit, der dir Kraft gibt. Eine Anerkennung der Wahrheit, der dich ermöglicht zu sagen, okay, ich kann mich dem unterordnen, weil es richtig ist. Und es ist dieser Prozess, wodurch eine Freude fließen kann und eine Autorität und eine Macht. Alles, was Gott tut, ist positiv gedacht. Alles, was er tut, ist darauf gedacht, dass er uns hilft, weiterzukommen in ihm, auf dass wir wirklich das erfüllen, wozu er uns berufen hat. Das ist immer sein Zweck. Es ist nie sein Zweck, uns kaputt zu machen. Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn wir das wissen, dann ist es auch einfacher für uns, in diesen Prozess hineinzukommen. Wir sehen, wie Jesus in Autorität gegangen ist. Wir sehen, wie er die Kranken geheilt hat. Er hat sogar Wasser in Wein verwandelt. Er hatte Autorität über die physischen Gesetze dieser Welt. Wir haben gesehen, wie er Stürme gestillt hat, wie er einen physischen Fisch und ein paar Brote, ein paar Fische genommen hat und sie vermehrt hat. Er hat diese Materie vermehrt. Ein Wunder. Eine Sache, der über alle Fähigkeiten, die wir kennen, hinausgeht. Aber er hat es getan. Er hat gesagt, vermehr dich. Du wirst diese ganze Mannschaft futtern und die werden voll werden. Und es war nahrhaft, es war gesund. Er hat Kranken geheilt, er hat die Dämonen ausgetrieben, physisch und auch geistlich hat er gewirkt. Er hat Menschen von den Toten auferweckt. Er hat alle diese Dinge getan. Er hat Autorität ausgeübt. Er hat über diese Erde geherrscht. Und ich denke, er hat es getan auf eine Art und Weise, wie Gott es geplant hatte. Von vornherein. Und das ist unser Beispiel. In diesen Autorität. Wenn wir unter Autorität sind, dann ist Autorität freigesetzt durch uns. Und nur in dem Maß, wo wir unter Autorität stehen. Halleluja. Ich möchte in Matthäus ein paar letzten Schriftstellen anschauen. Matthäus 18. Und dann gehen wir noch einmal rüber zu Johannes. Matthäus 18 und Vers 19. Ich Ich lese 18 und 19. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Das ist so eine tolle Sache. Nur zwei. Wenn ihr es schafft, dass nur zwei sich einigen. Ich denke, die Ehe ist die beste Möglichkeit, so eine Einheit zu finden. Und dort ist es auch am schwierigsten zu finden. Es ist absolut. Aber es ist die Möglichkeit, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Halleluja. Halleluja. Johannes 16. Johannes 16, 23 bis 28. Oh, Gottes Wort ist so wunderbar, das ist so voller Schätze, so voller Wahrheiten. Oh, Halleluja. Das sagt Jesus an dem Tag. Er spricht zu seinen Jüngern: An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebetet in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Halleluja. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Halleluja. Er sagt, ihr werdet bitten und ich werde nicht hingehen müssen und sagen, ja Vater, schau, die brauchen es doch und würdest du nicht bitte und so weiter. Und Gott sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich da. Na, der Vater hat uns dermaßen lieb, dass er das mit Freuden tut. Halleluja. Halleluja. Diese Unterautorität sein setzt frei diesen Fluss. Es setzt frei diesen Fluss. Irgendwie weiß Gott, dem kann ich das anvertrauen. Weil er sich unter meine Autorität gestellt hat. Dem kann ich das anvertrauen. Ein großes Geheimnis. Aber eine wunderbare Sache. Halleluja. In Johannes 15, da ist dieses wunderbares Bild vom Weinstock. Und wieder dieses wunderbare Geheimnis noch einmal auf eine andere Weise offenbart. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt einfach in mir. Bleibt in meine Ordnung, bleibt in Gemeinschaft mit mir, bleibt in dem, bleibt auch untergeordnet und demütigt euch unter meinem Hand und lass mich dich erheben. Es ist nicht so eine Sache, wo wir uns demütigen und dann mit irgendeiner hoffnungslosen Verzweiflung sagen, oh, irgendwann wirst du doch. Sondern er sagt, der sich vor mir demütigt, ich halte Ausschau nach denen. Der mit einem zerbrochenen Herzen, einem zerbrochenen Geist, ich halte Ausschau auf so solche und die kann ich dann segnen und erheben und gebrauchen in eine ganz besondere Art und Weise. Preis dem Herrn. Gottes Wege sind nie, uns in irgendeiner Weise zu dominieren. Die sind nie, uns in irgendeiner Weise zu manipulieren, sondern es ist zu unserem Segen und zu unserer Freiheit. Denn eigentlich sind wir dafür geschaffen. Und wir sind frei, wir fühlen uns frei und erfüllt in dem Maß, wo wir das tun, wozu er uns berufen hat. Amen. Da merkst du, ah ja, jetzt bin ich wirklich im Fluss deines Geistes, Herr. Und du bist so voll, so voller Freude, so voller Wonne. Und du packst das an, du weißt, mit Gott ist alles möglich. Halleluja. Und das möchte Gott für uns. Dort führt er uns hin und das ist sein Ziel für uns in allem, was er tut. Diesen Prozess, den wir durchmachen, bis wir hinkommen, kann sehr schwer sein, weil es bedarf einer völligen Veränderung unserer gefallenen menschlichen Natur. Es ist eine andere Sache als das, woran wir uns gewohnt haben. Auf jeden Fall, es ist eine Herausforderung des Glaubens. Und ich ermutige uns allen, das einfach anzuschauen. Sagen, Herr, zeig mir, wo ich mich einordnen kann, wo ich es noch nicht gemacht habe, wo ich dagegen strebe. Herr, zeig mir einfach, auf dass ich in deine Ordnung hineinkomme. Dass ich mich unterordne, wie du es meinst, dass es für mich gut ist. Halleluja. Vater, ich bitte dich um deine Hilfe für uns jetzt in den nächsten Tagen und Wochen und Monate, dass wir dieses Geheimnis, dieses kosmische Gleichnis von deiner Unterordnung in der Dreieinigkeit und die Unterordnung, die du für uns im Sinne hast, Vater, dass wir das begreifen. Dass wir es so weit begreifen, dass wir sehen, ja, es ist gut. Dass du uns die Gnade schenkst und die Willigkeit schenkst, uns selber zu unterordnen, dass wir dich an unseren Charakter ranlassen, dass du uns auch lehren kannst, belehren kannst, Vater, korrigieren kannst und verändern kannst. Ich bitte dich, dass du das tust durch deinen Heiligen Geist und dass wir wachsen in dir dadurch, Herr. Herr, segne uns, Vater, in Jesu Namen. Ich segne uns, Vater, als Gemeinde in Jesu Namen mit deinen Segen in unserem Alltag, Vater, mit deiner Gnade, der überreichlich ist für allen Dingen. Ich segne uns, Vater, in unserer Beziehung, in der Arbeit und untereinander. Und Vater, mit deiner Fürsorge und deinen Schutz segne ich uns in Jesu Namen. Und ich danke dir dafür.
meine Seele singt meinem Schöpfer, meine Tränen vor Freude statt Pein. Meine Ängste lösen sich langsam auf, mein Herz kann ruhig sein. In deinen Armen, Vater, finde ich Geborgenheit. Ich bin gewiss, du liebst mich, Herr, wirst immer bei mir sein, wirst immer bei mir sein. Ich beuge mich vor dir, in Anbetung, Gott, vor dir. Ich kann den Schmerz nicht ganz verstehen.
Beuge mich vor dir.
Und dennoch freu ich mich in dir.
Beuge mich vor dir.
Und dennoch freu ich mich in dir.
Du kannst mich wohl verstehen.